Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Es gibt eine Mutation des Coronavirus, formerly known as SARS-CoV-2. Im Fokus steht ja gerade Großbritannien, vor allem London und Südengland, weil da eben die Corona-Infektionen in der letzten Zeit so massiv angestiegen sind. Diese Variante von SARS-CoV-2, die hat es auch schon in ein paar anderen Ländern gegeben. Vielleicht sogar schon in Deutschland, könnte sein. Man hat sie vielleicht einfach noch nicht gefunden. Christian Drosten, der sieht das Ganze mit der Mutation noch relativ gelassen, der ist noch nicht beunruhigt. Im Gegensatz zu Marc Benecke, der ist Kriminalbiologe, hat ein Buch geschrieben über Viren und der ist nicht so entspannt bei diesem Thema.
Ich halte das für die schlechteste Nachricht des gesamten Jahres in Deutschland, sagen wir mal. Wir sind ja jetzt kein Land, was sehr stark wirtschaftlich erschüttert wurde oder durch andere Naturkatastrophen. Aber ich habe dieses Jahr keine schlechtere Nachricht als diese gehört.
Warum Marc Benecke das so sieht, das erklärt er euch gleich ausführlicher. Weiteres Thema im frischen Podcast vom Update heute am Montag, den 21. Dezember, ist das Urteil im Prozess von Halle. Der Attentäter muss ja lebenslang in Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Fabian Brenner hat den Prozess für uns beobachtet und erinnert sich an die Momente, die besonders schwer erträglich gewesen sind in dieser Zeit.
Zum einen sicherlich nochmal der Moment, als das Tatvideo nochmal gezeigt werden musste. Das heißt, alle mussten sich nochmal diese Taten ansehen und auch die Momente, als die beiden Personen erschossen wurden.
Mehr zum Urteil und wie die Hinterbliebenen der Opfer reagiert haben darauf in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Das ist die Nachricht, auf die viele gewartet haben. Die Arzneimittelbehörde der EU, die EMA, hat ja vorhin bekannt gegeben, dass der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zugelassen werden kann. An Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau bedeutet das jetzt?
Ja, genau. Um kurz nach 15 Uhr war es soweit. Da sind die Mitglieder der EMA vor die Presse getreten und haben verkündet, dass in Europa geimpft werden kann, wenn es nach ihnen geht. Denn das Ganze, das ist formell gesehen eine Empfehlung für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Das letzte Wort liegt jetzt bei der EU-Kommission. Die muss das Ganze noch abnicken und dann kann es losgehen. Das ist aber eher Formsache. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorhin schon getwittert, dass die Kommission schnell handeln will und wahrscheinlich noch heute Abend entscheidet.
Du sagst, dann kann es losgehen. Was heißt das konkret?
Also frei ist der Weg formal in Deutschland, wahrscheinlich an Weihnachten, am Mittwoch oder am Donnerstag. Das heißt, dass BioNTech dann die Impfdosen verteilen darf. Das Ganze läuft dann nach einem festgelegten Schlüssel ab, denn die Zahl der Impfdosen, auf die einzelnen EU-Staaten Anspruch haben, der richtet sich nach der Bevölkerungszahl. Das wirkliche Impfen soll dann bei uns Stand jetzt am 27.12. losgehen.
Jetzt wissen wir ja schon, weil der Plan das so vorsieht, war, dass erstmal geimpft wird in dem Pflegeheim und Menschen über 80, die sind auch zuerst dran und dann geht es ja Schritt für Schritt weiter. Wie lang wird das alles dauern?
Ja, wie lange das dauern wird, das kann man im Moment ganz schwer sagen. Das kommt darauf an, wie viele Impfdosen verfügbar sein werden und wie viele Impfstoffe noch zugelassen werden und auch darauf, wie gut die Impfinfrastruktur dann funktioniert. Denn dass es erstmal Anlaufschwierigkeiten geben könnte, davon geht Gesundheitsminister Jens Spahn aus.
Und es wird am Anfang ruckeln, da gibt es jetzt auch nichts drum herum zu reden. Bei einer so groß angelegten organisatorischen Aktion, wir sind bestmöglich vorbereitet, aber jetzt wird es eben konkret.
Laut Expertinnen und Experten kann die Pandemie erst gestoppt werden, wenn zwischen 60 und 70% der Menschen geimpft sind. In Deutschland wären das etwa 58 Millionen Menschen. Das wird auf jeden Fall noch dauern. Aber Experten sagen auch, so ab April oder Mai, also dann, wenn ein großer Teil der Risikogruppen geimpft ist, dann könnte zumindest ein normaleres Leben möglich sein.
Das hört sich ja schon zumindest positiver an als alles, was wir so in der letzten Zeit gehört haben. Und fast gleichzeitig kommen ja dann eben jetzt die Nachrichten aus Großbritannien, dass es dort eben eine neue Variante des Coronavirus gibt, das eben für hohe Infektionszahlen sorgt, ne?
Ja, genau. Das hat Europa ganz schön aufgeschreckt, denn diese Variante der Coronaviren, die ist offenbar ja deutlich ansteckender. Große Teile von Großbritannien sind deshalb mittlerweile in einem strengen Lockdown mit Ausgangssperren und das eben halt auch kurz vor Weihnachten. Das sorgt mittlerweile für teilweise ziemlich chaotische Zustände. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten, die berichten, dass die Menschen angefangen haben, Lebensmittel zu hamstern. Im Moment nämlich ist die Fährverbindung nach Frankreich gekappt und auch der Eurostar, also der Zug zwischen England und Frankreich, der fährt nicht und damit ist die Insel im Moment quasi abgeschnitten.
Was bedeutet das denn für den Rest Europas?
Also verhindern, dass die neue Virusvariante sich verbreitet, das kann man wahrscheinlich nicht mehr. Bestätigte Fälle, die gibt es ja schon in den Niederlanden, Italien und Dänemark unter anderem. Trotzdem versucht man natürlich, sich dagegen zu schützen. Und seit Mitternacht dürfen jetzt etwa keine Passagierflugzeuge mehr aus Großbritannien in Deutschland landen. Das gilt jetzt erstmal bis Silvester. Und die anderen EU-Staaten, die haben auch Einreisebeschränkungen verhängt.
War das denn noch rechtzeitig? Kann man das sagen?
Ja, Expertinnen und Experten glauben nein. Also der Berliner Virologe Christian Drosten, der hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, dass er glaubt, dass die neue Variante schon bei uns angekommen ist. Bestätigte Fälle, die gibt es aber bisher noch nicht. Allerdings wurden heute die Menschen getestet, die gestern oder in der Nacht noch aus Großbritannien nach Deutschland eingereist sind. Und davon wurden mehrere positiv auf das Coronavirus getestet. Aber ob das möglicherweise diese ansteckendere Variante aus Großbritannien ist, das ist noch unklar.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat heute ihre Empfehlung gegeben für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Infos dazu von Ann Sandmeier aus unseren Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Und wir schauen hier in der Sendung gleich nochmal genauer auf eben genau diese neue Coronavirus-Variante aus Großbritannien.
Deutschlandfunk-Nova. Update.
Und heute Nachmittag haben wir wirklich hier gesessen in der Redaktion und gesagt, ach Leute, Leute, jetzt nicht auch noch das. Es reicht doch eigentlich schon. Ihr habt es ja mitbekommen, ne? Also es gibt eine Mutation vom Coronavirus, vom neuen, also von SARS-CoV-2. Deswegen wird in Großbritannien ja gerade irgendwie alles dicht gemacht, ne? Weil es da eben aufgetreten ist. Es gab viele Ansteckungen und vereinzelt gab es aber diesen Stamm auch dann schon in Südafrika und in Dänemark. Und diese Mutation soll eben 70% ansteckender sein als das bisher bekannte SARS-CoV-2-Virus. So, das ist jetzt ein Schätzwert, diese 70%. Ja, wie gefährlich das jetzt wirklich ist, das ist noch unklar. Christian Drosten sieht das Ganze noch relativ entspannt.
Das war eine kleine Variante, die selten war. Und dann ist das über den ganzen November mehr geworden in dieser lokalen Region, aber auch vor allem dort und sonst nirgends. Und darum bin ich da eben zwar offen für wissenschaftliche Neuigkeiten, aber ich bin jetzt alles andere als beunruhigt, was das angeht.
Gut, und wir versuchen das jetzt mal zu sortieren, zusammen mit dem Kriminalbiologen Marc Bennecke. Der hat auch ein Buch geschrieben, genau zum Thema. Und das heißt Viren für Anfänger. Lieber Marc, dass das neue Coronavirus mutiert, das an sich ist ja nicht neu, ne?
Das ist nicht neu, dass Viren überhaupt mutieren. Es gibt aber auch welche, die das nicht so stark machen. Also bei Masern zum Beispiel, da gibt es jetzt nicht so starke Veränderungsraten. Und hier ist das schon gar nicht schlecht. Ich habe mal nachgeguckt. Die Engländer, die schauen sich ja die gesamte Erbsubstanz Buchstabe für Buchstabe an. Das gibt es in Deutschland ja bei uns nicht in dem Maß. Die haben bis zum 15. Dezember diesen Jahres, haben die schon 126.000 Mal komplette Proben komplett durchgelesen, also alle Buchstaben der Erbsubstanz des Virus. Mhm. Und die haben dann schon immerhin 1777 Veränderungen gefunden, bei denen ganze Aminosäuren ausgetauscht sind. Also ich finde das schon ziemlich eindrucksvoll, wie stark dieser neue Virus, also N501Y oder wie man den jetzt gerade nennen will, wie stark der sich verändert hat. Also es ist schon eindrucksvoll.
Wovon hängt das denn ab, ob der jetzt gefährlicher oder noch infektiöser ist oder vielleicht eben auch nicht?
Ja, das hängt davon ab, wie gut sich diese Nöppel, die außen dran sind, diese Corona-Kronenzacken, weswegen der Virus ja auch so heißt, wie gut die sich dann an die menschlichen Zellen andocken können zunächst mal. Also das ist das, was im Moment passiert. Und das ist jetzt, um die Zahlen mal einzuordnen, weil ja heute auch im Laufe des Tages mehrmals gesagt wurde, diese 70%, das ist nicht so, das heißt ja gar nichts und so. Also ich habe mir den Originalbericht angeguckt, sowohl den, der gestern rausgekommen ist von den Engländern, von denen, die die ganze Erbsubstanz eben durchschauen, von A bis Set von allen oder von sehr vielen Proben, wie ich schon erwähnte, über 100.000, die eingesendet wurden, aber auch von der Gruppierung, die heißt NERVTEC, also das heißt eigentlich nur New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, also die Gruppe, die sich
ja.
mal Ja, genau. Also es hat mit Nerven jetzt nichts zu tun. Mhm. Und die haben das ausgerechnet. Die haben gesagt, wenn wir uns diese nur in England vorhandenen Daten anschauen von der Erbsubstanz aus diesen Viren, dann sehen wir, dass die 67-75% schneller als alle anderen Typen heranwachsen können, was jetzt auch immer das Heranwachsen heißt, aber das ist nicht einfach nur so dahergesagt oder so eine ganz grobe Schätzung, sondern das haben sie direkt aus den Erbsubstanzdaten abgeleitet. Und das, was mir persönlich ins Knochenmark gefahren ist, anders als mehreren anderen, ist, dass der Ansteckungswert, das steht in dem Originalbericht und der ist, wie gesagt, vom 18. Dezember und leitet sich aus den Originaldaten ab, um 0,4 bis 0,93 steigen könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Also nehmen wir mal an, die Vermehrungsrate wäre jetzt 1,1 im Moment, sagen wir mal irgendwo, dann könnte sie auf 1,6 oder sogar 2 steigen. Und das würde heißen, dass wir richtig tief in der Scheiße sitzen. Das sollte man nicht anders sehen. Und in dem Originalbericht steht auch drin, dass sie geschaut haben, wie gut die PCR, also die Vermehrungsreaktion, die man für den ganz sicheren Test anwendet, wie stark die sich verändert. Also man kann schauen, ab wann eine besonders starke Vermehrung da stattfindet. Das nennt man CT-Wert und der hat sich auch deutlich verändert bei diesem neuen Virus. Also ganz so harmlos ist das ganz sicher nicht.
Okay, Marc, wenn ich dich jetzt aber dann richtig verstehe, du siehst das jetzt nicht so entspannt wie Christian Drosten, wie er es gerade erklärt hat, oder?
Ja gut, meine Frau sagt immer, dass ich sozusagen der Bad Cop oder der pessimistische Cop bin von uns beiden. Ne? Sie macht ja auch mit bei unserem virusonline.de, wo wir ganz viele Videos dazu einstellen. Aber ich halte das für die schlechteste Nachricht des gesamten Jahres in Deutschland, sagen wir mal. Mhm. Wir sind ja jetzt kein Land, was sehr stark wirtschaftlich erschüttert wurde oder durch andere Naturkatastrophen. Aber ich habe dieses Jahr keine schlechtere Nachricht als diese gehört.
Das heißt, diese Gefahr für Deutschland siehst du schon auch konkret jetzt mit dieser Variante vom Virus?
Ja, auf jeden Fall, weil das Blöde ist ja, bei Ebola zum Beispiel ist es ja so, das ist ein Virus, das ist ganz fürchterlich. Die Amerikaner nennen das you explode, also da läuft ja überall Blut raus und so weiter, wenn du da erkrankst dran, beziehungsweise wenn die Krankheit ausbricht. Aber es ist bekannt, dass in den Fällen, in denen Menschen zum Beispiel im Flugzeug dann explodiert sind, in Anführungsstrichen, dass sich wenige angesteckt haben. Das heißt, das ist super tödlich, aber nicht so ansteckend. Dann haben wir die Masern, die sind zum Beispiel super, super ansteckend und deswegen auch total gefährlich. Und weil in Industrieländern, außer übrigens Nordamerika und übrigens auch Südamerika, die Leute impfmüde werden, so heißt das beschönigend, ist seit Januar 2019 sind die Masern wieder eine weltweite Bedrohung. Also nur, dass man mal sieht, dass auch so scheinbar besiegte oder alte Krankheiten doch wieder sehr, sehr problematisch werden können. Und selbst bei der US-Grippe, die man ja spanische Grippe aus irgendwelchen Gründen nennt, die vor 100 Jahren gewütet hat, war die Ansteckungsquote ja ungefähr 1,4 bis 2. Also worauf ich hinaus will ist, dieses Virus, was wir jetzt gerade haben, dieses neue veränderte Coronavirus, hat sozusagen alle für Menschen schlechten Eigenschaften, nämlich dass du 2 Wochen lang gar nicht merkst, dass du es hast. Es dockt aber bei viel mehr Menschen an, zumindest soweit man das jetzt aus den Daten der Erbsubstanz herauslesen kann. Die echten Daten werden wir natürlich erst ungefähr in einer Woche haben. Und es ist eine Krankheit, die sehr viele Menschen krank macht, auch wenn sie sie nicht tötet, aber die viele Folgen haben kann, dass du zum Beispiel dann Lungenvernarbungen haben kannst, die chronische Müdigkeit. Ich kenne in England persönlich Leute, die zum Beispiel Panikattacken monatelang gehabt haben und zwar nicht aus rein, wenn man so will, nervlichen oder seelischen Gründen, sondern wirklich aus rein körperlichen Gründen. Also das hat das Gehirn von denen so verändert.
Weil das Virus und so, ja, okay,
das,
sorry.
Und das insgesamt genommen halte ich für Deutschland und auch alle anderen Länder für super, super gefährlich.
Marc, sag uns bitte zum Schluss noch kurz, wenn wir jetzt an den Impfstoff denken, ja, jetzt kann es ja dann tatsächlich auch in den nächsten Tagen losgehen mit dem Impfen. Was ist denn dann jetzt mit dieser Virusvariante? Kommt der Impfstoff damit klar?
Also die Virusvariante, die neue, die verändert genau diese Kronzacken, diesen Andockbestandteil des Virus. Und in dem Bericht der Engländer, die eben als einzige überhaupt gute Daten dazu haben bisher, steht drin, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass der Impfstoff nicht funktionieren könnte. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht trotzdem so ist. Das heißt, auch hier besteht, wie ich finde, eine Unsicherheit, die man mal offen aussprechen darf. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Impfstoffe nicht funktionieren. Es gibt ja auch mehrere, muss man dazu sagen. Mhm. Aber insbesondere der BioNTech-Impfstoff, den wir als Deutsche natürlich am besten kennen, der arbeitet eben mit einem Bestandteil dieses Andockteiles des Virus und genau da hat die Veränderung stattgefunden. Also wir werden sehen, man muss jetzt sich nicht super krass davor fürchten oder wie die anderen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, in Panik verfallen. Man sollte es aber auf gar keinen Fall, wie auch bei den Masern und einigen anderen Erkrankungen, auf die leichte Schulter nehmen. Das ist super ernst Und ich würde deswegen auch wirklich allen raten, so gut es geht, noch mehr Abstand zu halten, noch mehr Maske tragen und noch mehr zu Hause zu bleiben.
Marc, danke dir sehr fürs Erklären. Marc Benecke, wir haben mit ihm gesprochen über die Mutation des SARS-CoV-2-Virus, das gerade eben besonders in Großbritannien, aber auch schon auf anderen Teilen dieser Welt unterwegs ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute hat es das Urteil gegeben gegen den Attentäter von Halle. Der Angeklagte Stefan B. ist verurteilt worden wegen zweifachen Mordes, vielfachen Mordversuchs und wegen Volksverhetzung. Im vergangenen Jahr hatte er ja versucht, an Yom Kippur, also dem höchsten jüdischen Feiertag, in die Synagoge von Halle einzudringen. Und nachdem er das nicht geschafft hat, hat er zwei Menschen auf offener Straße erschossen, mehrere verletzt. Das Ganze hat er live gestreamt. Fabian Brenners, unser Reporter, hat den Prozess beobachtet für uns auch heute die Urteilsverkündung mitbekommen. Fabian, das Oberlandesgericht Naumburg hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Was heißt das genau?
Ja, das hat die Vorsitzende Richterin nochmal beschrieben, mit welcher Abscheulichkeit der Attentäter vorgegangen ist. Sie hat von menschenverachtendem, niederträchtigen Handeln gesprochen. Und das kann man am Beispiel des Mords am Malerlehrling Kevin S. im Dönerimbiss auch nochmal gut nachvollziehen. Also der hatte sich ja dort versteckt hinter einem Getränkekühlschrank und der hatte gefleht, ihn doch am Leben zu lassen. Und trotzdem hat der Attentäter ihn erschossen. Und die Vorsitzende Richterin hat da ganz klar von einer Hinrichtung gesprochen. Und es wurde auch noch mal deutlich, dass eben weiterhin Gefahr von diesem Mann ausgeht. Sie hat gesagt, ja, wir sind nicht dazu berufen, sie für ihr gesamtes Leben der Freiheit zu berauben. Aber wir sind dazu berufen, die Gesellschaft vor ihnen zu schützen, also vor dem Attentäter. Deshalb auch die besondere Schwere der Schuld und die anschließende Sicherungsverwahrung.
Wie haben die Überlebenden und die Hinterbliebenen der Opfer reagiert auf dieses Urteil heute?
Ich weiß nicht, ob Zufriedenheit das richtige Wort ist. Also es ist ja das, was erwartet worden war, auch wenn es zumindest zur Schuldfähigkeit da noch offene Fragen gab. Also die Verteidigung hatte ja verminderte Schuldfähigkeit gefordert. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Das Gericht ist da den Forderungen der Generalbundesanwaltschaft gefolgt. Insofern sind diese Erwartungen erfüllt worden. Es war heute auf jeden Fall nochmal ein emotionaler letzter Tag. Also es waren viele Hinterbliebene, viele Betroffene da, zum Beispiel eben auch die Eltern des ermordeten Malerlehrlings Kevin S., die hier im Gerichtssaal mit dabei waren. Der Vater war ja schon vor mehreren Monaten mit als Zeuge hier vor Ort und jetzt eben auch die Mutter. Und es sind einmal mehr, muss man sagen, viele, viele Tränen geflossen.
Welche Reaktion hat es gegeben vom Täter?
Wenig Reaktion, Gefühlskälte einmal mehr. Auch das zog sich ja hier durch die letzten 5 Monate durch. Er hat der Urteilsverkündung und auch der Begründung relativ konzentriert gefolgt, hat die Vorsitzende Richterin dabei angesehen. Was es nicht gab an diesem Tag, das hämische Lachen, was er sonst an vielen Prozesstagen gezeigt hat. Und dann gab es am Ende noch einen Vorfall. Also die Vorsitzende Richterin hatte da schon sich verabschiedet, schöne Weihnachten gewünscht. Und da kam es nochmal zu Tumulten, denn der Attentäter hatte etwas Richtung Nebenklage geworfen, die ihm also gegenüber sitzen. Sind ja insgesamt 45 Nebenkläger, also es ist eine enorme Anzahl. Die sitzen da in 3 Reihen hintereinander. Und da hat er einen Hefter oder eine Mappe, es war schwierig zu sehen, da Richtung Nebenklage geworfen. Es waren aber sofort 3, 4 Justizbeamte da, haben den Attentäter gegriffen und ihn dann auch schlussendlich aus dem Saal geführt.
Du hast ja jetzt diesen Prozess von Anfang an beobachtet, also seit Juli. Welcher Moment bleibt dir am stärksten in Erinnerung?
Zum einen sicherlich nochmal der Moment, als das Tatvideo nochmal gezeigt werden musste. Das heißt, alle mussten sich nochmal diese Taten ansehen und auch die Momente, als die beiden Personen erschossen wurden. Ein weiterer Moment ist in Erinnerung geblieben, einfach der Vater des ermordeten Kevin, der hier ausgesagt hat. Und der ist also schwer gezeichnet, ist schwer untertrieben. Also das waren die emotionalsten Momente hier vor Gericht. Und was natürlich auch hängen bleibt, sind die Auftritte der Ermittler des Bundeskriminalamtes, die teilweise nicht wirken, als wären sie die allergrößten Experten auf den Gebieten, in denen sie eigentlich Antworten auf Fragen liefern sollten. Da ging es um die Internetaktivitäten des Attentäters. Da ist doch vieles im Dunkeln geblieben.
Heute ist das Urteil verkündet worden gegen den Attentäter von Halle. Aktuelle Infos dazu habt ihr bekommen im Update in Deutschlandfunk Nova von Fabian Brenner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben gerade schon gesprochen über das Urteil von Halle und auch über den verurteilten Attentäter. Ein Mann, von dem man weiß, dass er viele rassistische, antisemitische und auch frauenfeindliche Fotos auf seinem Rechner hatte. Er soll sich, wie viele andere rechtsextreme Attentäter auch, radikalisiert haben im Netz, in speziellen Foren oder Imageboards. Und da können User und Userinnen eben das posten, was sie wollen. Was können die Polizei und andere Sicherheitsbehörden eigentlich dagegen tun? Haben Sie da überhaupt irgendwie Möglichkeiten? Caroline Schwarz recherchiert schon länger zu diesem Thema, ist auch als Sachverständige angehört worden im Halle-Prozess. Caroline, lass uns erstmal klären, was das eigentlich für Plattformen sind, auf denen sich Rechtsextreme austauschen. Was sind zum Beispiel diese anonymen Imageboards?
Imageboards sind im Prinzip Foren, die aussehen, als kämen sie aus der Zeit um die 2000er Jahre, was sie auch tun. Und die heißen Imageboards, weil man eine neue Diskussion startet, indem man ein Bild postet und die anderen antworten darauf. Und die sind in gewisser Weise anonym insofern, dass alle den gleichen Nutzernamen haben auf den meisten Boards. Im englischsprachigen Raum heißen die meistens Anonymous und im deutschsprachigen Raum heißen die Berns. Und das ist eben eine von vielen Plattformen. Man muss dazu sagen, Rechtsextreme sind eigentlich auf allen Plattformen, die wir so kennen und nutzen, die gesellschaftliche Mitte unterwegs und nutzen aber zusätzlich noch eine ganze Reihe von weiteren Plattformen, um sich zu vernetzen.
Worum geht's denn dann da? Also was wird besprochen? Wie tauschen sich diese Menschen untereinander aus?
Auf Imageboards gibt es eine ganze Reihe von Unterforen, die erstmal gar nichts mit dem Thema zu tun haben, die eher unpolitisch sind teilweise, wo es um Filme und Fernsehserien und so weiter geht. Und dann gibt es eben politische Foren, in denen alle möglichen Themen besprochen werden. Es gibt auch noch Unterforen, in denen tagesaktuelle Ereignisse besprochen werden. Und da ist der Ton grundsätzlich erstmal schon sehr menschenfeindlich. Und Entmenschlichung gehört im Prinzip dazu. Das heißt, es gibt Antisemitismus, es gibt Frauenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und alles, was so dazugehört. Und da gibt es auch noch eine ganz große Ironisierung zum Beispiel auch. Also vieles wird einfach als Witz verpackt. Also dass man eben sagt, wenn man damit konfrontiert wird, das sei ja alles nur ein Spaß gewesen zum Beispiel.
Welche Möglichkeiten hat denn zum Beispiel das Bundeskriminalamt, in solchen Imageboards mitzulesen? Machen die das vielleicht auch schon oder ist das noch so ein Gebiet, wo man sagt, so, uff, das ist jetzt für uns so neu, wissen wir noch gar nicht, wie wir uns da orientieren sollen?
Ich glaube schon, dass man hier von Neuland sprechen kann für die Sicherheitsbehörden. Es gibt Einzelne, die da sicherlich unterwegs sind und sich auch auskennen. Es ist erstmal keine Hürde, dort mitzulesen. Man kann einfach die Seiten aufrufen und dann findet man eben auch die entsprechenden Konversationen in den verschiedenen Unterforen. Was so ein bisschen schwieriger wird, ist eben einerseits, dass man die Plattform überhaupt erstmal kennen muss.
Muss man erstmal finden.
Und auf der anderen, genau. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man in das Vokabular ein Stück weit auch reinkommen muss. Und andererseits gibt es eine ganze Menge von Insiderwitzen und Memes, die im Prinzip geläufig sind für Nutzende der Plattform, aber die man jetzt von außen nicht so ganz gut versteht. Vielleicht ein Beispiel, was die Memes betrifft. Der Terrorist von Halle hat zum Beispiel während seines Livestreams einen Satz gesagt, nämlich 100% Fail, sowas haben wir selten. Und die Nutzer von Coolchen im deutschen Imageboard haben daraus zum Beispiel geschlossen, dass er wohl auf ihrem Imageboard unterwegs gewesen sein muss, weil das von dort wohl kommt.
Was ist denn dein Eindruck oder deine Einschätzung? Also machen die deutschen Ermittlungsbehörden schon genug, um rechtsextreme Täter eben am besten schon vor so einer schrecklichen Tat ja aushebeln zu können oder festnehmen zu können? Ist es immer noch zu wenig? Sind wir da auf einem guten Weg? Was sagst du?
Man muss, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass sich terroristische Anschläge auch aus dem rechtsextremen Bereich nicht unbedingt zu 100% verhindern lassen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Radikalisierung im Netz stattfindet und dass viele sich gleichzeitig radikalisieren und irgendjemand dann zur Gewalt greift und das nicht unbedingt immer vorhersehbar ist. Das heißt, im Netz muss man schon unterwegs sein und es gibt dort auch Hinweise und Möglichkeiten, mehr zu machen. auch um die Taten selbst aufzuklären. Zusätzlich brauchen wir aber auf jeden Fall eine Sensibilisierung des Umfelds. Wir wissen, er hat sich antisemitisch geäußert, er hat Waffen gebaut. Das alles sind Dinge, die vielleicht auffallen könnten. Und da ist es auch wichtig, entsprechend zu sensibilisieren, dass eben auch das Umfeld die Behörden alarmiert, wenn sowas passiert.
Caroline Schwarz ist Fachjournalistin zum Thema Rechtsextremismus, hat ausführlich recherchiert zum Thema, war auch als Sachverständige im Halle-Prozess, ist dort angehört worden und wir haben mit ihr über die Radikalisierung gesprochen und wie man eben im Netz gegen Rechtsradikale vorgehen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Interpol warnt vor der Impfstoffmafia, Corona-Chaos am Flughafen Hannover, Mutation wäre eine Katastrophe für Deutschland. Also das ist jetzt wirklich mal nur so eine Mini-Mini-Auswahl der Schlagzeilen von heute. Und wenn man dann im persönlichen Feed so weiter scrollt, ne, dann kann man irgendwann gar nicht mehr aufhören, diese negativen Nachrichten zu lesen und zu sehen. Das nennt man Doomscrolling, ja, ist in Neuseeland zum Wort des Jahres gewählt worden. Doomscrolling, glaube ich, hat so während Corona den absoluten Peak erreicht. Nur warum machen wir das und warum ist es so schwer für uns, damit wieder aufzuhören? Maren Urner kann uns weiterhelfen. Die ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien und Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Maren, wie Doomscrolling geschädigt bist du heute?
Heute geht's tatsächlich, aber es gab schon Tage, an denen das schlimmer war, weil wir uns natürlich alle nicht davon freimachen können, dem zu verfallen. Also das steht auf jeden Fall fest.
Es ist auf jeden Fall was, was dir auch nicht ganz fremd ist. Da bin ich schon mal beruhigt, dass auch du, eine professionelle Frau, die sich eben mit so vielen Sachen auskennt, dass dir das auch manchmal passiert. Lass uns mal gucken, Maren. Wir sind ja, glaube ich, mittlerweile sowieso alle schon an so einem Punkt, wo man irgendwie sagen kann, so puh, jetzt wird's aber langsam auch ein bisschen schwierig mit dem Durchhalten in der Pandemie. Ne? Warum können wir denn nicht damit aufhören, uns dann eben noch die nächste Schlagzeile, die nächste Meldung, die eher negativ ist, immer weiter reinzuziehen? Warum ist das so schwierig?
Ja, im Prinzip kommen eigentlich zwei Sachen zusammen oder mindestens zwei Sachen zusammen. Also auf der einen Seite das Scrolling so, was einfach dafür sorgt, also diese Endlos-Feeds, dass wir immer weiterschauen wollen. Also das jedes Mal im Gehirn so ein bisschen wie so eine Glücksspielautomat, wo es dann Kaching macht, ja, wenn die nächste Nachricht kommt. Also so Instant Gratification, also so eine Instant-Belohnung, die dann jedes Mal ausgeschüttet wird, weil es halt immer weitergeht. Also im Prinzip die Programmierarbeit, die dahinter sitzt, ist einfach eine sehr gute Psychologie, weil die sich einfach damit beschäftigt haben, wie funktioniert oder ne, Teile unseres Gehirns. Und eine der Teile oder eine dieser Nachrichten ist halt ja immer mehr, immer weiter und niemals aufhören. Und deshalb gibt es einfach dieses Endlos-Scrolling. Und der zweite Aspekt ist dann das Negative, was du ja auch gerade schon angesprochen hast und was eben in dem Doom-Scrolling drinsteckt, dass wir generell eben oder unser Hirn darauf optimiert ist, auf Negatives schneller, besser, intensiver und generell einfach schneller zu reagieren. Also einfach immer das Negative dem Positiven vorzuziehen. Das ist sozusagen, das, ich nenne das immer liebevoll, unser Steinzeithirn, was einfach versucht, uns am Leben zu halten, weil eben eine negative, verpasste Nachricht in Form von Mammut, Säbelzahntiger und Co. oder einem gegnerischen Stamm, der uns damals vielleicht begegnet ist oder unseren Vorfahren, einfach dann das Letzte sein konnte, was uns begegnet ist.
Aber ich versuche mir das gerade nochmal vorzustellen. Also jetzt konsumiere ich diese negativen Nachrichten. Ich merke eigentlich vielleicht auch nach einer Weile schon selbst so, dass das wohl ein bisschen schwachsinnig ist, was ich hier mache. Andererseits habe ich natürlich das Bedürfnis, dass ich mich gerne informieren möchte. Ich finde, das ist ja auch ein bisschen schwierig aufzulösen.
Absolut. Und da kommen dann sozusagen die verschiedenen Hirnbereiche, wenn wir es mal so aufteilen wollen, zusammen. Also das eine ist sozusagen deshalb auch Steinzeithirn, das Alte, ja, dass das was ganz schnell reagiert. Also das ist das, was evolutionsbiologisch noch viel älter ist, was wir uns aber, und das tun wir ja gerade, bewusst machen können. Also es ist so ein bisschen wie mit Muffin, Schokolade und fettigen Lebensmitteln, also fettiges und süßes, weil das eben kalorienhaltig ist, ist das erstmal das, was wir in Anführungsstrichen bevorzugen. Also sozusagen das schnelle alte Hirn. Und dann haben wir aber glücklicherweise eben auch ein in Anführungsstrichen jüngeres Gehirn, das sitzt so hinter der Stirn, also der präfrontale Kortex, der lässt uns nicht nur jetzt darüber diskutieren, was passiert da eigentlich, sondern eben auch klar werden, okay, das, was du gerade gesagt hast, wie wollen wir uns denn eigentlich informieren? Und ist jetzt diese Möglichkeit gerade die beste oder das, was wir gerade tun, wenn wir irgendwie merken, wir sind da wieder so 5 Minuten schon beschäftigt und eigentlich wollten wir doch was ganz anderes machen oder konzentriert vielleicht einen Hintergrundartikel lesen, einen Podcast hören, ein Buch zur Hand nehmen, um wirklich besser informiert zu sein.
Wie kommt man denn dann aus dieser Negativspirale am besten raus? Ich habe das auch schon mal probiert zu Hause, dass ich sage, so ab jetzt ist mal eine Stunde oder anderthalb Schluss hier mit der Fummelei am Handy. Aber ganz ehrlich, ich glaube, nach einer Viertelstunde hänge ich wieder dran. Also für mich zumindest hat das noch nicht so richtig funktioniert.
Ist die Gewohnheit noch nicht drin.
Genau. Ja, ja. Hast du noch einen besseren oder einen anderen Tipp oder wie schafft man es?
Ja, also das Manns ist hier die wichtige Frage. Es gibt kein Geheimrezept sozusagen. Also immer wenn jemand sagt, so und so funktioniert, sollte man sich umdrehen und wegrennen, weil wir alle eben unterschiedlich sind. Also das ist dann auch das Schöne am Gehirn. Also die Grundmechanismen sind natürlich ähnlich, aber genau wie bei anderen Dingen auch. Du hast bestimmt einen anderen Musikgeschmack als ich und so unterscheiden sich eben auch die Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Aber es gibt halt so ein paar Grundprinzipien, dass wir eben sagen können, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, eigentlich so das große Thema der Gewohnheiten, ja, zu sagen, wie kriege ich das ganz gut in den Griff? Und ähnlich wie bei anderen Dingen, die wir in unserem Leben etablieren wollen, hat das ganz viel mit Ausprobieren zu tun. Also wenn ich etwas versuche, gegen meine eigene, ja, ich nenne es jetzt mal Natur zu tun, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht gut werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, okay, mir hilft das, wenn mich andere dabei unterstützen, dann kann das vielleicht so der extra Kick sein, dass man sich sozial eine Herausforderung sucht, dass man das Ganze vielleicht so ein bisschen, Stichwort Gamification, wie das Neudeutsch dann auch heißt, so ein Spiel draus macht. Also wer schafft es länger, ja? Es gibt mittlerweile Restaurants, da müssen dann alle die Handys auf den Tisch legen und wer als erstes nachgreift, der muss dann die Runde zahlen.
Die Rechnung zahlen.
Ja? Also richtig, genau. Also solche Sachen, ja. Und für eine andere Person ist vielleicht eine feste Uhrzeit, ja. Dass man sagt, okay, ab, weiß ich nicht, 21, 22, was so die Schlafenszeiten dann sind oder wo man sagt, okay, jetzt möchte ich runterfahren oder jetzt möchte ich bewusst eben mich nicht mehr davon stressen lassen, dann einfach da so als Anker das zu nehmen. Also ganz wichtig ist einfach, merk schon, dass man so eine Art Reiz und Stimulus hat, entweder das Soziale, eine Zeit, eine bestimmte Tätigkeit oder einfach ein Gefühl, was in einem hochkommt, wo man dann sagt, so jetzt handle ich danach. Und das erleichtert es generell, Gewohnheiten zu etablieren.
Maren, es ist ganz schlimm. Jetzt fühle ich mich hochmotiviert und ich gucke mal, wie viele Tage am Stück ich das durchhalte. Danke dir, Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und wir haben mit ihr ja über das Doomscrawling gesprochen, also dieses immer weitere Konsumieren von negativen Nachrichten. Wie kann man aus dieser Spirale wieder ein bisschen rauskommen? Wir haben euch versucht, hier ein paar Tipps zu geben im Update in Deutschlandfunk Nova. Und das war die Sendung für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns gerne morgen wieder am Dienstag ab 18 Uhr. Frische Ausgabe hier vom Update. Sonja Meschkat ist mein Name. Bis bald. Liebe Grüße. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.